bis 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Mareike Markosch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung bis zu 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das hat Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal T-Online gesagt. Er begrüßte den Plan von Union und SPD, rund 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit auch für die Firmen, die von der Bahn für Bauarbeiten beauftragt werden. Als nötige Maßnahmen zählte Lutz unter anderem auf, dass Brücken saniert werden müssen, Bahnhöfe ausgebaut und Stellwerke, die teils noch aus der Kaiserzeit stammen, durch moderne ersetzt werden. Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Viele Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei tragen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. Wegen des Gazakrieges sind deutlich weniger ausländische Pilger nach Israel gereist. In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Inzwischen wurden die Leichen von 2 Vermissten gefunden. Italien-Korrespondentin Lisa Weiß.
Ihr Auto war in der Nähe von Vicenza in der Region Venetien in ein Loch in einer Brücke gefallen, die offenbar durch das Hochwasser halb eingestürzt war. Schon zuvor war ein 92-Jähriger im Piemont tot aufgefunden worden. Offenbar hatte er es nicht mehr aus dem Haus geschafft, als ein Bach in der Nähe über die Ufer getreten war.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachmittags verbreitet, dicht bewölkt, nur vereinzelt Schauer bei maximal 17 in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin stadtweit 12, in Guben 14 Grad. Morgen abziehender Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, dem östlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau gibt's Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Vom Dunkel ans Licht ist das Thema heute im RBB 24 Inforadio. Herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde hören wir, wie Menschen nach einer Katastrophe oder einem persönlichen Schicksalsschlag die Kraft für einen Neuanfang finden. Zunächst nimmt uns unsere ARD-Korrespondentin Maria Fedorova mit in die Ukraine, an die russische Grenze. Dort ist allerdings die Katastrophe keineswegs überstanden, im Gegenteil. Das Gebiet liegt in einer aktiven Kampfzone. Der Krieg ist hier allgegenwärtig. Wer nicht weggezogen ist, versucht, die zerstörte Wohnung notdürftig zu flicken und die Stadt am Leben zu halten.
Der blaue Himmel und die strahlende Sonne bilden einen seltsamen Kontrast zu den zerstörten Fassaden. Der kleine Ort Semenivka im Nordosten der Ukraine. Vor dem Krieg lebten hier rund 8000 Menschen. Nur ein schmaler Waldstreifen trennt ihn von der russischen Grenze. Ein Leben wie auf einem Pulverfass, erzählt Bürgermeister Sergei Dedenko. Normalerweise kommt zuerst der Beschuss und dann, wenn überhaupt, können wir Alarm auslösen. Wenn Russland von der Grenze aus feuert, gibt es keine Vorwarnung. Auch für uns keine Zeit, die Menschen zu warnen. Das ist das Schlimmste. Wir sind nie sicher. Tsihi Dedenko geht über den zentralen Platz zu seinem Büro im Verwaltungsgebäude oder dem, was davon übrig ist. Die oberen Stockwerke sind komplett zerstört, die Fenster im Erdgeschoss mit Spanplatten vernagelt. Sehen Sie hier auf dem Platz diese Einschläge? Das waren Shahid-Drohnen. Andere kamen von Granaten. Alle Arten von Munition, die in diesem Krieg fliegen, sind schon mal hier gelandet. Das Rathaus lebt irgendwie. Der Betrieb geht weiter. An einen Wiederaufbau im großen Stil ist aber nicht zu denken. Zu groß ist das Risiko, dass alles morgen wieder zunichte gemacht wird. Im März kam der nächste Schlag. Semenevka gilt nun offiziell als aktive Kampfzone. Das bedeutet, keine staatlichen Mittel für Reparaturen. Auch Hilfsorganisationen halten Abstand. Zu unsicher ist die Lage für viele Freiwillige, die in der Ukraine beim Wiederaufbau helfen. Was bleibt, sind internationale Spenden für Baumaterialien. So versuchen die Menschen, ihre Stadt notdürftig zu flicken. Spanplatten, Planen und Zementplatten. In Semenevka zählen sie inzwischen zum täglichen Bedarf. Nicht weniger wichtig als Brot oder Trinkwasser. Hier ist die ganze Stapel Dachplatten. Diese Woche verteilen wir sie. Wenn etwas passiert, bildet sich hier sofort eine lange Schlange. Manche kommen mit dem Auto, andere bekommen das Material nach Hause gebracht. Irgendwie müssen wir weitermachen. Nur wenige Fahrminuten entfernt, vor einem mehrstöckigen Wohnblock, versammelt sich eine kleine Gruppe Nachbarinnen und Nachbarn. Man kennt sich, hilft sich gegenseitig. Raisa Usova lebt hier mit ihrem Ehemann. Ihre Kinder wohnen in der Nachbarstraße. Sie bietet hinein, geht voraus durch das Treppenhaus in den ersten Stock. Das Fenster ist rausgeflogen. Ohne Taschenlampe sieht man nichts. Wir haben dann eine Plane geholt und es selbst abgedeckt. Die Zwei-Zimmer-Wohnung liegt im Halbdunkel. Auch hier dämpfen Planen aus Plastik das Sonnenlicht. Anfang Januar, es war schon spät, da kam der Einschlag. Die Druckwelle ließ die Fenster bersten. Das Fenster, die Vorhänge, die Zimmerpflanzen, alles ist auf uns geflogen. Wir hatten solche Angst. Selbst der Balkon auf der anderen Seite der Wohnung ist kaputt. Eine Kommission kam dann vorbei und nahm die Schäden auf. Die Familie hat einen Antrag auf Entschädigung gestellt. So wie es derzeit viele tun. Ein Jahr nach Beginn der Großinvasion hatte der Staat ein digitales Hilfsprogramm ins Leben gerufen. Fotos der Schäden hochladen, Antrag einreichen und auf eine Zahlung warten. Vor Ort prüfen eigens eingesetzte Teams die Angaben. Nur, die Mittel sind begrenzt, die Voraussetzungen streng. Für uns gibt es vorerst kein Geld. Wir gelten jetzt als aktive Kampfzone. Aber das ist unsere Wohnung, unser Eigentum. Ich will hier nicht weg, vor allem mit unserer Rente. Woanders wartet auch niemand auf uns. So wie Raisa denken immer weniger. Familien ziehen weg, zurück bleiben vor allem die Älteren. Ich kenne Leute, die erst aus kleineren Dörfern hierher gezogen sind, weil es sicherer war. Jetzt sind sie auch weg, haben sich ein Haus woanders gekauft. Da ist es ruhiger. Nur verständlich reagiert Bürgermeister Sehid Dedenko. Sein Ton ist ruhig, sachlich. Um Menschen mit zerstörten Häusern unterzubringen, lässt die Stadt kleine Modulhäuser aufstellen. Finanziert durch Spenden. Es ist ein Provisorium, mehr nicht. Oft bekommen die Menschen dann ein Zertifikat, eine Art Gutschein, mit dem man sich anderswo in der Ukraine eine Wohnung kaufen kann. Ein notwendiger Schritt. Für Semenevka bedeutet es aber auch Verlust. Viele unserer Leute haben so ein Zertifikat bekommen und sind weggezogen. Und meistens kommen sie nicht zurück. Wenn man sich woanders etwas aufbaut, bleibt man auch dort. Für uns ist das ein Nachteil. Wir verlieren unsere Menschen. Die Zukunft einer Gemeinde, das sind aber die Menschen. Ich wünsche mir, dass sie zurückkehren. Aber dafür müssen wir wieder aufbauen. Ideen hat er viele, sagt Sehid Dedenko. Aber vorerst nur auf dem Papier. Das Einzige, was momentan in Semenevka tatsächlich entsteht, sind kleine Schutzräume aus Beton, auf Gehwegen zwischen Wohnhäusern. Keller sind zu weit weg, wenn die Angriffe ohne Vorwarnung kommen. Krankenhäuser, Schulen, Kulturzentren, Wohnungen, das alles, sagte Dedenko, wird warten müssen, bis der Krieg vorbei ist.
ARD-Korrespondentin Maria Fedorova aus der Ukraine über Träume vom Wiederaufbau. Zerstörungen anderer Art hat Jörg Mayrer vor knapp 4 Jahren mitten in Deutschland erlebt. Er ist katholischer Pfarrer der Kirchengemeinde Bad Neuenahr Ahrweiler. Diese Orte wurden im Juli 2021 von einer unerwarteten gewaltigen Flut überschwemmt, zum Teil weggerissen. An der Ahr starben über 130 Menschen. Wie bestimmt die Flut das Leben dort bis heute? Darüber habe ich mich mit Jörg Mayrer unterhalten. Zunächst habe ich ihn gefragt, was ihm vom 15. Juli 2021 und den Tagen danach im Gedächtnis geblieben ist.
Also auch wenn das jetzt schon 4 Jahre her ist, erinnere ich mich noch sehr lebhaft an den ersten Morgen, als die Sonne aufging und ich den Blick nach draußen werfen konnte und die unglaublichen Schlammmassen gesehen habe. Das Durcheinander aus dem Fenster auf dem Marktplatz, Autos quergelegen, Mülltonnen drumherum, erste Menschen, auch Feuerwehrmenschen, die gucken, wie die Situation ist und was man tun kann. Und der Geruch ist deutlich im Gedächtnis. Ich rieche das noch, den Diesel, das Benzin, den Modder, den Schlamm. Es gab ja nichts mehr am 15. und 16. Juli, was so war, wie es am 14. noch war.
Wie sieht es heute dort aus? Was ist noch vielleicht kaputt oder was ist neu aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das Ahrtal ist die größte Baustelle der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt, glaube ich, keine Orte, an denen so viel gebaut und gebaggert und geschafft wird, wie hier bei uns im Tal. Wir müssen sich ja die Strecke ungefähr auf 40 Kilometer vorstellen, die durchgängig zerstört war, ein enges Tal. Und dort sind überall jetzt die Bauarbeiten im Gange. Und zwar jetzt, weil die Projekte alle durch sind, vor allem die großen kommunalen Projekte, Straßenbau, Eisenbahn nicht zu vergessen. Die Deutsche Bahn baut unglaublich hier bei uns. Es müssen Brücken nochmal wieder installiert werden. Wir haben insgesamt 80 Brücken verloren. Jede einzelne ist ein Riesenbauwerk. Da wird jetzt überall dran gearbeitet und das wird auch die nächsten Jahre noch sein, sodass es viel Aufbau gibt, aber auch viel Geduld uns allen abverlangt, wenn wir mal wieder nicht wissen, wie wir von A nach B kommen.
Haben die meisten Menschen versucht, ihre Häuser wieder genau so aufzubauen, wie sie waren? Oder anders gesagt, gab und gibt es den Wunsch, dass alles wieder so sein möge wie früher? Oder gibt es da auch so eine Art Neuanfang?
Was den Aufbau angeht, gibt es, glaube ich, alles. Es gibt diejenigen, die es wieder so genau so gemacht haben, wie es vorher war. Also die gleichen Möbel auch wieder bestellt haben, weil sie noch wussten, wo das war und dass es die noch tatsächlich gab. Es gibt natürlich auch die, die es jetzt besser machen wollen. Und ich glaube, vor allem die großen Projekte, die versuchen das auch. Auch wir in der Kirchengemeinde mit unseren insgesamt 22 gefluteten Immobilien versuchen, es besser zu machen, als es vorher war. Das bedeutet Veränderungen. Und Veränderungen sind in so einer Katastrophensituation immer auch schwierig, weil man einen Halt braucht und der liegt für viele Menschen eben in dem, wie es vorher war. Und dann jetzt nochmal was Neues zu machen, ist eine große Herausforderung.
Sie haben auf Ihrer Homepage Ihrer Gemeinde eine Seite, die heißt Flut und Zukunft. Und da haben Sie ein Zitat eingestellt, das heißt, lasst uns das Ganze nicht wieder aufbauen. Das, was war, war gut, aber es kann noch besser werden. Das ist ein Zitat von Ihnen selbst. Warum haben Sie diesen Gedanken dorthin geschrieben?
Ja, weil ich das Wort Wiederaufbau eben auch schwierig finde. Das, was zerstört worden ist, ist natürlich alt und ist an vielen Stellen mit sehr viel Tradition verbunden. Aber wir können im 21. Jahrhundert viel nachhaltiger bauen. Wir können die Herausforderungen, die sich nicht nur für die Kirche, aber auch für uns stellen, jetzt nochmal anders beantworten. Und ich glaube, dass das auch an vielen Stellen notwendig ist. Die Anforderungen an Tourismus sind andere. Die Anforderungen an Energieversorgung sind andere. Wir brauchen andere Verkehrswege. Radwege sind sicher ein großes Thema bei uns im Tal. Da muss man noch mal anders und darf man noch mal anders schauen. Ganz losgelöst von der ganzen Frage des Hochwasserschutzes, die auch noch eine große Herausforderung ist.
Ihre Gemeinde selbst und die Kirchengebäude sind oder waren ja auch schwer betroffen von den Wassermassen. Welche Schäden sind denn da immer noch?
Wir haben 3 große Kirchen und 2 kleine, die geflutet waren. Eine kleine werden wir an Ostern wieder in Dienst nehmen können. Bei 2 der großen sind die Bau- stellen, soweit, dass sie jetzt wirklich einen Schritt nach dem anderen kommen und in den nächsten Monaten da auch an eine Wiedereröffnung zu denken ist. Und von einer Kirche haben wir uns am Wochenende tatsächlich verabschieden müssen, weil wir sie weder finanziell es leisten können, den Aufbau zu stemmen, auch weil sie zu groß ist für die Gottesdienstgemeinden, die sie im Moment sich noch zusammenfinden, um Gottesdienst zu feiern.
Aber das ist unabhängig von der Flut wahrscheinlich, weil die Kirchengemeinden ohnehin Mitglieder verlieren, oder hat das ja auch damit zu tun?
Wir liegen im Trend in Deutschland. Die Kirchengemeinden verlieren überall Mitglieder und die Gottesdienstbesucher werden eben auch weniger. Und dann können wir es uns nicht mehr leisten, in ein Gebäude, von dem wir insgesamt zu viele haben, einen Millionenbetrag zu investieren, den wir nicht wirklich haben.
Wie sehr bestimmt die Flut eigentlich noch das Leben der Menschen im Ahrtal jetzt 4 Jahre danach?
Einerseits haben wir uns damit arrangiert, dass eine große Katastrophe uns heimgesucht hat. Auf der anderen Seite ist es eben täglich die Erinnerung daran. Und wenn ich an die Seelsorgsgespräche denke, die wir führen, seien es Taufgespräche, Kondolenzbesuche bei Angehörigen von Verstorbenen oder auch bei Ehegesprächen oder zwischen Tür und Angel, die Flut ist immer Thema, immer. Sie kommt immer, weil es eine so prägende Erfahrung ist für alle, dass wir da nicht drum herum gehen können. Das wird unser ganzes Leben lang in unser Leben hineingeschrieben sein. Und die Wunden, die das sind, die werden immer spürbar bleiben.
Das heißt auch eine gewisse Verunsicherung, oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich glaube, ganz viele Menschen haben in dieser Nacht ein Trauma erlebt, weil die Sicherheit, auf die man immer gebaut hat, sei es, dass das eigene Haus eben sicher ist oder dass die Energieversorgung da ist, dass medizinische Hilfe möglich ist, dass die Feuerwehr anrückt, dass Straßen da sind. All diese Sicherheiten sind weggebrochen in dieser Nacht. Und viele haben mit dem Tod gekämpft, manche ihn ja auch erlitten in dieser Nacht und damit Angehörige zurückgelassen. Diese traumatischen Erlebnisse müssen aufgearbeitet werden und das braucht Zeit. In der ersten Zeit des Aufbaus drängt man das beiseite. Das ist eine normale psychische Reaktion. Aber die Zeit wird jetzt gebraucht werden, dass Menschen sich dem Trauma stellen. Und das wird noch eine lange Zeit und eine lange Begleitung auch brauchen.
Sind eigentlich auch viele Menschen weggezogen oder ist das eher die Ausnahme?
Es sind in der ersten Zeit viele weggezogen. Die Zahl der Einwohner unserer Stadt, Bad Neuenahr-Ahrweiler, deutlich zurückgegangen. Von der Stadtverwaltung weiß ich, dass wir wieder auf der Zahl von vor der Flut sind. Aber ich kenne auch etliche, die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr leben mit der Unsicherheit, dass das Wasser vielleicht nochmal wiederkommt. Wir suchen uns ein Haus, das nicht von einer Flutkatastrophe oder Hochwasser betroffen werden kann. Auch die gibt es. Und es gibt Leute, die sind auch hier hingekommen, um nach der Flut auch wieder aufzubauen. Auch das gibt es.
Was hat sich geändert? Kann man sagen, es wurden jetzt bestimmte Konsequenzen gezogen oder Lehren aus dieser Flutkatastrophe?
Ganz große Konsequenzen müssen gezogen werden und die sind auch in der Planung, was den Hochwasserschutz betrifft. Die Frage nach den persönlichen Konsequenzen, finde ich, ist eine ganz, ganz wesentliche. Die Frage, dass wir widerstandsfähiger werden gegen die Katastrophen und die Krisen, mit denen wir leben, ist eine große, große Herausforderung. Glaube ich, nicht nur für die Menschen im Ahrtal, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Wir erleben ja weltweite Krisen, die wir vor 10 Jahren noch nicht geahnt haben. Und wie bewältigen wir das? Was ist das, was mir in meinem Leben Stand, Sicherheit, Verbundenheit, Widerstandskraft gibt, dass ich meinen Alltag leben kann? Das ist eine große, große Sache, der sich jeder nochmal neu stellen muss. Wenn die Krise da ist, dann ist es eigentlich zu spät, dann müssen wir reagieren. Aber die Frage, was lässt mich durch eine Krise hindurchkommen? Wer sind die Menschen, die mich durchtragen? Was ist auch der Sinn meines Lebens? Da kommt für mich auch der Glaube nochmal hinein. Diese Fragen dürfen wir uns, glaube ich, auch jetzt überall stellen, wo die Welt unsicherer wird.
Und wo sehen Sie da Ihre Aufgabe? Wo können Sie die Menschen dabei unterstützen als Pfarrer und auch in Ihrer Gemeinde?
Ich sehe mich als Priester an der Seite der Menschen und will sehr viel mit tun, dass die Menschen ihren Lebensweg finden. Wir haben immer wieder Projekte initiiert, zum Beispiel Informationen zum Thema Trauma und wie kann ich meine persönliche Resilienz stärken. Da gibt es ein Online-Projekt. Wir sind dabei, Orte zu schaffen, die sicher sind. Das haben wir schon sehr früh angefangen, auch mit Kooperationspartnern, wo man sich versammeln kann, dass es ein Stück Normalität gibt für die, die so auch herausgerissen sind, dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt und Orte des Erzählens ist ganz wichtig. Da sind wir immer wieder neu am Suchen und die richtigen Antworten am Finden. Und da bin ich froh, dass wir mit einem großen Team auch zusammenarbeiten und gute Kooperationspartner mit den Hilfswerken auch haben.
Auf Ihrer schon zitierten Homepage Ihrer Gemeinde gibt es die Rubrik Flut und Zukunft. Was bedeutet das?
Wir müssen unser Tal wieder aufbauen und wir haben die Chance, es zu tun. Und deshalb hat dieses Tal eine große Zukunft. Wir sind Menschen hier, die gewohnt sind, anzupacken, die zusammenzustehen, die auch von der rheinischen Lebensart eine gewisse Leichtigkeit mitbringen. Und diese Chance werden die allermeisten Menschen ergreifen. Und in Solidarität sind wir dabei, diesem Tal eine Zukunft zu geben, die für viele Generationen hoffentlich prägend sein wird, wo man sich hier wohlfühlen kann.
Das sagt der katholische Pfarrer Jörg Meirer aus Bad Neuenahr Ahrweiler. Zum Neuanfang braucht es immer Kraft und Hoffnung. Woher nimmt man die nach einem persönlichen Schicksalsschlag, etwa wenn geliebte Menschen, Freunde oder Verwandte sich das Leben genommen haben? Oft kommt da auch noch die Schuldfrage hinzu: Hätte ich den Suizid verhindern können? Vor 21 Jahren hat Thomas Klatt dazu zwei Betroffene befragt. Jetzt hat er sie wiedergesehen. Wie haben Sie in den mehr als zwei Jahrzehnten den Schock und Schmerz über den Selbstmord Ihrer Lieben bewältigt?
Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sowas in meinem Umfeld eigentlich nicht passieren könnte, weil jeder so aus dem Freundeskreis dieser Freundin, die sich das Leben genommen hat, einzelne Informationen hatte über ihren Zustand, es aber doch recht wenig Austausch gab, weil das einfach ein Thema ist, über das man nicht spricht. Einige, die wussten von vorangegangenen Suizidversuchen, es gab andere, die wussten von einem gewissen depressiven Zustand, aber dieses Mosaik, dieses Puzzle fügte sich nicht zusammen und deshalb gab es kein so eine Art gesamt alarmierendes Bild oder einfach die Erfahrung, wie man mit so einem Thema umgehen sollte.
Sagte der Werbefachmann Gerald Schirms im April 2004. Damals hatte sich eine enge Freundin kurz zuvor das Leben genommen. Wie sie sich das Leben nahm, darüber spricht er bis heute nicht. Nur, dass es am Anfang eine fast unerträgliche Trauer gab. Gerald Schirms hat sich Hilfe gesucht, erzählt er heute.
Ich habe Therapien gemacht. Klassische Psychotherapie über ein paar Sessions. Ich habe anschließend eine Atemtherapie gemacht.
Wichtig war ihm auch, einen festen Ort der Trauer zu haben.
Dass ich festgestellt habe, wie für mich der Friedhof zu einem Ort der Besinnung und der Erinnerung geworden ist. Und an dem Rhythmus, an der Frequenz des Friedhofsbesuchs konnte ich auch den Fortschritt und den Abstand zu dem Thema auch ablesen. Es wird jetzt weniger als 5 Jahre gewesen sein, aber es war auch nicht in den letzten 3 Jahren.
Natürlich spreche er mit seiner Familie und Freunden weiterhin über die Freundin, die sich damals das Leben nahm. Sie sei nicht vergessen.
Wenn es zur Erinnerung aus der Zeit kommt, dann tapsen wir auch nicht darum herum, sondern sprechen es direkt an. Das heißt, der Name fällt, die Erinnerungen an Ereignisse damals, was gemeinsam war, fällt. Damit kommen wir auch gut zurecht.
Aber der Schmerz, die Trauer, die würden sich ändern, sagt Gerald Schirms heute.
Der Suizid ist ganz lange her und das ist die gute Nachricht an alle, die durch ähnliche Erfahrungen gehen. Trauer, Verlust, Tod ist ja immer die Frage, wann hört der Schmerz auf? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass er tatsächlich nach einiger Zeit aufhört.
Vor mehr als 20 Jahren nahm sich auch der Bruder von Diana Doko das Leben. Damals sagte sie:
Die Leute wussten einfach nicht, wie sie mit dem Thema umgehen und haben mich wirklich gemieden. Nicht, weil sie mich nicht mochten, sondern weil sie einfach nicht wussten, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Und das hat mich sehr schockiert. Also, dass das so ein großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Bis zu dem Punkt, dass ich sogar einmal zu einer Freundin gesagt habe: mein Bruder ist an Krebs gestorben. Und das war schon, oh, das tut mir ja leid. Also das war so die Reaktion, aha, wenn man sagt, dass ein geliebter Mensch durch einen Unfall oder durch eine Krankheit stirbt, das ist viel leichter als durch Suizid.
Und das sei immer noch so, sagt sie heute, dass viele Menschen nicht gerne über Suizid reden. Es sei immer noch ein Tabu.
Das Gespräch ist vorbei, wenn ich das sage. Es gibt keine Nachfrage, so, oh, wie hat er sich das Leben genommen oder wann hat er sich das Leben genommen, was hat er für eine Erkrankung gehabt und so. Deswegen hatte ich das damals ja gesagt mit dem, ja, wenn man sagt, jemand ist an Krebs gestorben, dann wird halt gleich nachgefragt, wann ist das passiert, welche Art von Krebs, war er in Behandlung. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater ist durch Suizid gestorben, dann sage ich natürlich auch mein Beileid, aber ich frage schon nach. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Ist das plötzlich passiert? Also irgendwie, das interessiert mich.
Um dieser Sprachlosigkeit etwas entgegenzusetzen, haben Diana Doko und Gerald Schöms vor mehr als 20 Jahren den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Auf der Webseite des Vereins gibt es Informationen, Hilfsangebote und Links zu einem Podcast mit Gesprächen rund um das Thema Depression und Suizid. Längst sind die Freunde fürs Leben auch bei YouTube, Instagram und TikTok präsent. Die hohen Abrufzahlen zeigten, dass der Bedarf nach Informationen weiterhin hoch sei, sagt Diana Doko. Die Arbeit im und für den Verein sei für sie Teil der Bewältigung ihrer eigenen Trauer über den Suizid ihres Bruders.
Ja, es ist eine Lebensaufgabe und sie macht mir aber auch Spaß. Nee, ohne aber. Sie macht mir Spaß, weil ich in den 21 Jahren so viele tolle, inspirierende und berührende Gespräche mit Menschen hatte. Das bereichert einen immer. Ich denke ja auch ganz oft so, das Thema muss doch irgendwann mal vorbei sein. Es hat sich doch auserzählt. Hat es nicht.
Nach all den persönlichen Erfahrungen gibt es da Ratschläge. Gerald Schöms.
Zunächst mal hoffe ich, dass der Suizid gar nicht erst passiert. Das heißt, dass man schon im Vorfeld sich informiert hat, vielleicht über Signale, die darauf hindeuten könnten. Dann im nächsten Schritt gibt es auch die Empfehlung, so etwas anzusprechen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Da ist das allgemeine Vorurteil, dann bringe ich den möglicherweise erst darauf. Aber niemand ist darauf gekommen, weil jemand ihn darauf angesprochen hat.
Wenn der Selbstmord aber dann doch stattgefunden hat, dann sollte man sich nicht einigeln, sondern Hilfe suchen.
Der Suizid gilt ja auch für die eigene Psyche als eine der schwersten Belastungen. Und immer, wenn man sich mit jemandem darüber unterhält, der diese Erfahrung auch schon mal gemacht hat, das heißt auch jemanden erfahren hat, erst dann hat man wirklich das Gefühl, dass das Gegenüber es wirklich empathisch nicht nur meint, sondern auch tatsächlich nachvollziehen kann. Die beste Strategie ist, darüber zu reden.
Darüber reden, das hat Gerald Schöms geholfen. Und damit will er auch anderen helfen, deren Angehörige Suizid begangen haben. Thomas Klatt hat Gerald Schöms und Diana Doko nach über 20 Jahren wieder getroffen. Die Webseite ihres Vereins Freunde fürs Leben heißt frnd.de. Vom Dunkel ans Licht, darum geht es heute hier im rbb24 Inforadio. Alles nachzuhören auf inforadio.de oder der Inforadio-App. Danke fürs Interesse, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Erkner und Rüdersdorf ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest Stau mit 30 Minuten Verzögerung. Und Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten zusätzlich. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Dreieck Barnim und Finowfurt gibt's abschnittsweise teilweise Stau mit insgesamt 20 Minuten Verzögerung. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Stau plus 60 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf Stau plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin A100 der Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Baustelle in Höhe Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm mit 10 Minuten Verzögerung. A103 Abzweig Zehlendorf Richtung Schöneberg. Am Tunnel Feuerbachstraße sind nach einem Unfall die mittlere und die linke Spur gesperrt. Noch aktuelles zur S-Bahn. Wegen der Reparatur an einer Weiche in Hohenneuendorf kommt es auf den Linien S1 und S8 zu Verspätungen und Einschränkungen. Die Linie S8 verkehrt zwischen Schönfließ und Birkenwerder im 20-Minuten-Takt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intermann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Katharina Hopp, RBB 24.
Schon jetzt kommen laut Merz jeden Tag mehr als 400.000 kleine Paketsendungen aus China an deutschen Türen an. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern, auch damit Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz und Produktsicherheit gewährleistet sind. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten.
SPD-Chef Klingbeil hat die aktuelle Debatte über den Umgang mit der AfD kritisiert. Sie sei unnötig und falsch, sagte er in einem Interview. Unionsfraktionsvize Spahn hatte vorgeschlagen, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Konkret geht es um die Wahl von Ausschussvorsitzenden. In der vergangenen Wahlperiode hatte die AfD für keinen Kandidaten genug Stimmen bekommen. SPD-Chef Klingbeil sagte, Spahn und andere in der Union sollten sich darauf konzentrieren, was wir für unser Land erreichen wollen. Eine Normalisierung des Umgangs mit der AfD werde es von sozialdemokratischer Seite nicht geben, so Klingbeil.
Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Viele Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei tragen sie Holzkreuze durch die Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. Wegen des Gaza-Krieges sind deutlich weniger ausländische Pilger nach Israel gereist. In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Im Piemont ist laut Behörden ein 92-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Haus vom Hochwasser eingeschlossen worden war. In der Region Venetien wurden die Leichen von 2 Männern geborgen. Ihr Auto stürzte offenbar von einer Brücke, die von den Wassermassen eines Flusses teilweise zerstört worden war. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag verbreitet dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer, maximal 17, in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin stadtweit 12, in Guben 14 Grad. Es weht schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehender Regen, im Tagesverlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Am Ostersonntag trocken, zeitweise Sonne und lockere Wolken, 19 bis 24 Grad. Die Zeit 14.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Vom Dunkel ans Licht, unser Thema an diesem Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Und dazu begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Schön, dass Sie dabei sind. Machen Sie sich darauf gefasst, dass sich die Leidensphase über eine Stunde oder mehr erstrecken kann. Das steht in der Läuferzeitschrift Runner's World über das Marathonlaufen. Umso erstaunlicher ist, dass sich so viele Hobbysportler freiwillig für einen Marathon anmelden. Warum tun die sich das an? Unsere Reporterin und Hobbyläuferin Vera Kröning-Menzel weiß, wovon sie spricht. Sie hat sich selbst auf einen Marathon vorbereitet.
16 Wochen. So lange dauert mein geplantes Training. Vorgeschlagen hat es mir meine Lauf-App. 4 Läufe pro Woche stehen auf dem Programm, die zum Wettkampf hin immer intensiver und länger werden. Mein Ziel ist der Marathon in Leipzig Mitte April. Den will ich gut durchlaufen und mit einem Lächeln ins Ziel kommen. Doch schon am Ende der ersten Woche werde ich krank. 2 Wochen lang kann ich nicht trainieren. Als es mir besser geht, steige ich wieder ein und dann kommt etwas anderes dazwischen.
Trainingstagebuch. Noch 55 Tage bis zum Marathon. Eigentlich hätte heute ein einstündiger Dauerlauf auf dem Programm gestanden, aber ich musste länger arbeiten und außerdem liegt auch Schnee und Eis. Es ist also auch glatt. Aber dann mache ich einfach einen Spaziergang. 5 Kilometer, das kann man auch im Dunkeln machen und dann geht das schon.
Zum Laufen gekommen bin ich in der Corona-Zeit, um mit 2 Grundschulkindern im Homeschooling den Kopf frei zu kriegen. Mein erster Lauf damals war 1 Kilometer lang, einmal die Straße hoch und wieder runter. Nach einem halben Jahr schaffte ich meine ersten 5 Kilometer. Dann kam der erste Halbmarathon und seitdem auch längere Strecken. Denn die Wettkämpfe motivieren mich, weiter zu trainieren. Und ich will schauen, wie weit ich meine Grenzen verschieben kann. Der Marathon in Leipzig, den ich mir jetzt vorgenommen habe, ist eine eher regionale Veranstaltung mit verschiedenen Läufen. Kein Vergleich zum international ausgerichteten Berlin-Marathon. Der erreichte im vergangenen Jahr einen Teilnahmerekord mit über 50.000 Menschen. Warum ausgerechnet diese Distanz immer beliebter wird, die für ihre Härte bekannt ist, das erforscht der Sportpsychologe Oliver Stoll von der Universität Halle.
Es ist schon was Besonderes, wenn jemand nachhaltig ein Ziel verfolgen kann, ein anspruchsvolles Ziel, was auch noch so ein bisschen Mythos mit sich prägt. Da war mal ein Läufer, der im Altertum von Marathon nach Athen gelaufen ist, danach gestorben ist auf der Stufe, wie Herodot uns das mitteilt. Das muss ja dann auch was ganz Besonderes gewesen sein.
Der Bote Pheidippides brach laut Legende nach dem 42-Kilometer-Lauf vor Erschöpfung zusammen und starb. Der Mythos aber überlebte. Todesfälle beim Marathon gibt es heute noch. Laut der Sportmedizinerin Margrit Lock erleidet jede 40.000. bis 50.000. Person beim Marathon einen tödlichen Herzstillstand. Das kann an versteckten Vorerkrankungen liegen oder an Infekten, die die Sportler nicht ernst genommen haben, mit denen sie aber gar nicht hätten starten dürfen. Ein anderes Risiko ist, vor dem Lauf Schmerzmittel zu nehmen, warnt der Lauftrainer und ehemalige Profiläufer Jan Fitschen.
Finde ich extrem gefährlich, finde ich fahrlässig, finde ich ganz, ganz schlimm. Nee, also geht überhaupt nicht.
Jan Fitschen hat schon viele Hobbyläufer auf dem Weg zu ihrem Marathon begleitet. Sei es als Trainer oder mit seinem Podcast Laufen ist einfach. Eine seiner erfolgreichsten Folgen war die von seinem New York Marathon. Denn auch wenn er schon lange kein Profi mehr ist, stellt er sich immer wieder mal der sogenannten Königsdisziplin.
Auf der einen Seite finde ich das toll, dass ich dadurch so eine große Herausforderung habe, auf die ich mich vorbereiten will, auch vorbereiten muss. Das gibt mir Motivation für mein Training halt, ne? Dass ich auch sage, ja, pass mal auf, Jan, jetzt 3-4 Mal die Woche loslaufen ist besser, sonst kriegst du halt im Marathon nachher da die Quittung dafür. Und dann ist es gerade bei diesen ganz großen Läufen auch einfach, ja, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die man mit so vielen Menschen teilt. Man trifft einfach ganz viele andere Leute, die genau wie man selber vorher nervös sind, dann losrennen und irgendwie erst auf der Ziellinie wissen, ob es jetzt geklappt hat. Das ist einfach großartig. Das genieße ich total.
Laufen ist durch und durch gesund, sagt Jan Fitschen. Ein Marathon zu laufen, eher nicht.
Marathon ist in erster Linie was fürs Ego. Per se ungesund sicherlich nicht, aber es müsste nicht so weit sein.
Der Laufpsychologe Oliver Stoll sagt, der Mensch ist zum Laufen geboren.
Es gibt tatsächlich auch noch heute ein Rennen, das seine Wurzeln mal darin gefunden hat, dass ein Mensch gegen ein Pferd, gegen einen Reiter gelaufen ist, über 100 Meilen sozusagen, also 161 Kilometer. Und das Rennen findet heute immer noch statt, gewinnt eigentlich immer der Mensch. Also selbst Pferde kriegen das nicht hin, am Stück 100 Meilen zu laufen. Wir sind Läufer, wir haben uns viel bewegt in der Steinzeit und in der Zeit danach, sind viel über die Welt gewandert und waren immer Jäger oder Sammler. Das war immer mit Bewegung verbunden, auch teilweise mit sehr weiten und langen Strecken. Überlegen Sie sich, Ötzi, der gefunden wurde, ist über die Alpen marschiert damals. Das gehörte zu unserem Leben. Ich denke, dass wir Menschen, Läuferinnen und Läufer sind.
Nach den ersten verhunzten Wochen kann ich ab Mitte Februar wieder in mein Marathontraining einsteigen. Inzwischen stehen mehr Tempotrainings und längere Läufe auf dem Programm. Trainingstagebuch. Noch etwa 5,5 Wochen bis zum Marathon. Heute steht ein langer Dauerlauf auf dem Programm. 2 Stunden im ruhigen Tempo. Hab's gleich geschafft. Und bin sehr zufrieden. Blauer Himmel. Ich laufe hier so einen Waldweg lang.
Inzwischen laufe ich mit 40 Kilometern in der Woche etwa doppelt so viel wie vor Beginn meines Marathon-Experiments. Und das hat Konsequenzen.
Unterm Knie, da habe ich so eine Stelle, die immer mal ein bisschen schmerzt. Mache ich morgen erstmal einen Tag Laufpause und übermorgen vielleicht auch, damit das wieder in Ordnung kommt. So. Und jetzt noch 2 Minuten und dann habe ich es für heute geschafft.
Der Marathon ist olympische Disziplin seit dem Jahr 1896 für Männer. Frauen, so hieß es lange, hätten zu viel Fettmasse, um lange Strecken zu laufen. Außerdem könnte ihnen dabei die Gebärmutter herausfallen. Frauen, die einen Marathon laufen wollten, mussten sich verkleiden oder unter falschem Namen starten, bis sie endlich offiziell bei nationalen Läufen starten konnten. Erst 1984 wurde der Marathon für Frauen olympisch. Die US-Amerikanerin Joan Benoit lief als erste Frau nach 42 Kilometern unter tosendem Applaus ins Olympiastadion in Los Angeles ein und gewann die Goldmedaille. Millionen von Menschen vor den Fernsehern wurden Zeugen, wie eine Frau stark und gesund nach einem Marathon durchs Ziel lief. Das gleiche Rennen zeigte aber auch die Brutalität der Strecke. Die Schweizerin Gabi Andersen-Schies hatte während des Laufs zu wenig getrunken. Die erfahrene Läuferin wollte den Marathon aber nicht abbrechen. Dehydriert und total entkräftet torkelte sie durch das Stadion. Im Ziel brach sie zusammen, konnte sich aber schnell wieder erholen. Heute ist Marathonlaufen keine reine Männersache mehr, aber Männer bilden eine deutliche Mehrheit. Nur ein Drittel der Finisher beim Berlin-Marathon in den letzten Jahren zum Beispiel waren Frauen.
Mein Name ist Karin. Ich laufe seit etwa 5 Jahren richtig ambitioniert. Ich bin 41 Jahre alt und Buchhalterin und wohne in Bernau. Wenn ich zum Laufen Musik höre, dann am liebsten Taylor Swift.
Karin sitzt bei mir im Wohnzimmer. Wir trinken Tee und reden übers Laufen. Kennengelernt haben wir uns über ein digitales Sportnetzwerk. Auch heute war sie schon unterwegs.
Richtig, richtig, weil heute standen schon Intervalle auf dem Plan, deshalb.
Ach, ich dachte schon fleißig.
Ja, 4x 2000.
Also 4x 2 Kilometer auf Tempo laufen mit Pausen dazwischen, sogenannte Intervalle. Karin hat schon einige Marathons in den Beinen. Während sie an ihrem Tee nippt, erzählt sie von ihrem ersten vor einigen Jahren in Berlin.
Am Anfang lief auch alles ganz super. Ich war natürlich viel zu schnell, die klassischen Fehler gemacht. Ich hatte ja nicht wirklich lange Läufe trainiert und bin dann total eingebrochen und musste dann viel gehen ab Kilometer 30. Und ich habe mich nicht getraut zu essen und mir fehlte total der Zucker. Also ich war richtig unterzuckert am Ende, ja. Im Ziel musste ich mich hinlegen, bis ich irgendwie überhaupt vorwärts kam wieder. Und dann habe ich aus diesen Beuteln, die man bekommen hat, diese Brezeln gegessen im Liegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, langsam kommt der Blutzucker wieder hoch. Und dann ging es also wirklich ganz, ganz langsam. Aber ja, total unterzuckert. Also,
hast du denn da unterwegs überlegt, auch mal einfach auszusteigen?
Nee, das war tatsächlich nicht, wollte ich nicht. Weil ich dachte mir im Zweifel, also gehe ich einfach ins Ziel. Also aussteigen wollte ich nicht. Dafür bin ich auch zu ehrgeizig dann.
Und trotzdem ist dieser erste Marathon für Karin auch mit vielen positiven Emotionen verbunden.
Ja, ich habe tatsächlich auch die Fotos nochmal durchgeguckt und das war, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich wirklich ab kurz vorm Brandenburger Tor, also ab unter den Linden, so weinen musste, weil ich irgendwie so stolz auf mich war. Also ich war einfach so glücklich, dass ich das geschafft habe. Und dann, weiß ich nicht, sind mir wirklich so die Tränen runtergelaufen. Und das passiert mir eigentlich auch immer. Also eigentlich bei jedem Halbmarathon fast, bei jedem Marathon merke ich immer so, oh Gott, meine Tränen kommen. Deshalb, ich war dann schon sehr glücklich, das geschafft zu haben. Ich dachte mir, nie wieder laufe ich einen Marathon.
Der Vorsatz hielt nicht lange. Karin startet ein Jahr später noch einmal und zwei Jahre später wieder. Diesmal unterstützt von einem Trainer aus ihrem Laufverein, den Bernauer Lauffreunden.
Und der war einfach von vorne bis hinten perfekt. Das Wetter war perfekt. Wir waren super trainiert. Ich bin nicht krank geworden. Er ist mit mir mitgelaufen. Er hat mich versorgt unterwegs mit Gels. Ich musste nichts mitnehmen, keine Laufweste, gar nichts. Das war so angenehm. Und bin dann meine Bestzeit bis jetzt gelaufen. Genau, das war dann 3:46. Und das war toll. Also da habe ich auch wirklich gemerkt, ich war sehr stolz auf mich. Ich wusste irgendwann, du schaffst es unter 4 Stunden. Das war so ein schönes Gefühl. Ich hatte halt Leute auch an der Strecke, die mich dann angefeuert haben. Und auch Leute, die dann so gucken, natürlich vom Laufverein. Du weißt irgendwie, du hast auch ein bisschen Druck. Ich brauche auch immer Druck. Und mir war nicht schlecht so doll. Ich hatte natürlich trotzdem ein bisschen Probleme mit Krämpfen und so, aber konnte die immer gut weglaufen. Und das war schön. Das war auch schön, das zu teilen. Und ich war irgendwie dann so stolz, dass ich das dann meinem Trainer auch so sagen, zeigen konnte, dass wir einfach diese lange Arbeit gut umgesetzt haben. Also wir haben wirklich ein Dreivierteljahr darauf trainiert. Ja, das war schön.
Wie viele Läuferinnen und Läufer hat Karin vor jedem Marathon ein Ritual. Sie startet immer mit der gleichen Frisur und bindet sich das Haar zum Dutt. Außerdem trägt sie immer eine Sonnenbrille, um sich besser konzentrieren zu können. Und am Abend vorher schaut sie immer den gleichen Film.
Also vor langen Läufen tatsächlich schaue ich mir jedes Mal abends den Eliud Kipchoge-Film an.
Wäre der Marathon eine Religion, wäre Eliud Kipchoge einer seiner Propheten. Der Kenianer ist einer der erfolgreichsten Marathonläufer der Welt. Mit 3-mal Olympiagold und einem inoffiziellen Weltrekord, bei dem er die 42 Kilometer in unter 2 Stunden lief. Das war 2019 und bisher hat das außer ihm niemand anders geschafft.
Und das pusht mich so dermaßen, weil er da ja auch so viel erzählt, wie man einfach mental durch solche langen Marathonläufe kommt. Und jedes Mal denke ich mir, es tut jedem weh, es tut jedem weh, Karin. Jeder leidet und du musst dich durchbeißen, wie Eliud.
It was really hard and the cool thing is that I was truly prepared to come to Berlin. I always say, I ran as Eliud Kipchoge. I ran my own race.
Die letzten 17 Kilometer seien hart gewesen, aber er habe sich gut auf dieses Rennen vorbereitet und es auf seine Weise durchgezogen, sagte Eliud Kipchoge dem RBB im Jahr 2018 nach seinem Berlin-Marathon. Den hat er insgesamt 5-mal gewonnen. Trotz seiner Erfolge tritt Kipchoge bescheiden auf. Und obwohl der Marathon ihn reich gemacht hat, lebt er weiterhin auf einem einfachen Hof im Hochland Kenias. Es gibt Maisbrei vom Blechteller und Wasser aus dem Hahn. Da lebt Kipchoge nach dem Motto Laufen, Essen, Schlafen. Auf dem Höhepunkt des Schmerzes, da ist der Erfolg, sagt Kipchoge. Sein Mantra lautet: No human is limited. Frei übersetzt, jeder kann seine Grenzen überschreiten.
Auch der deutsche ehemalige Profiläufer und heutige Lauftrainer Jan Fitschen ist einmal mit Eliud Kipchoge zusammengelaufen.
Tatsächlich kann einem der Marathon genau das zeigen, dass die Grenzen ganz woanders liegen, als man sie erwartet hat, dass man wirklich über sich hinauswachsen kann, dass man eben auch durch gezieltes Training, durch Ehrgeiz unglaublich viel erreichen kann. Also definitiv, ne? Man steht am Anfang vor dieser Herausforderung und denkt, oh, Hilfe und niemals und ist das weit? Weil man muss sich das ja mal bildlich vorstellen, ja, 42 Kilometer, das ist selbst fürs Fahrradfahren schon ein Stückchen, wenn man nicht großer Sportler ist, ja. Und das dann zu laufen am Stück ist eine Hausnummer. Auf der anderen Seite denke ich aber, naja, no human is limited. Also gerade der Marathon kann dir deine Grenzen auch sehr gut aufzeigen, wenn du nämlich merkst, im Training habe ich gepfuscht oder es ist vielleicht nicht mein Tag. Also das ist ein bisschen beides, würde ich behaupten.
Bei jedem Marathon gibt es Menschen, die unterwegs aufgeben. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 stand Jan Fitschen an der Strecke. 10 Eliteläufer, auch Eliud Kipchoge, mussten das Rennen abbrechen.
Das ist, glaube ich, genau das, was tatsächlich auch das Schöne ist am Marathon. Also jetzt nicht, dass man dann aussteigt, aber dass es eben egal, wie professionell du bist, egal, wie vielleicht wenig professionell du bist, dass es doch für alle gleich ist. Marathon ist immer mit ganz, ganz vielen Unwägbarkeiten verbunden. In dem Fall, na klar, das Streckenprofil, das kannten alle. Aber es war in Paris eben zusätzlich auch noch relativ warm. Und dann potenziert sich sowas auch. Und dann kann es schon sein, dass es eben auch selbst die Profis einfach mal zerreißt und dann kommt man nicht ins Ziel. Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch, warum Marathonlaufen nach wie vor so beliebt ist, warum das viele Leute packen wollen, weil man eben diese Unsicherheit hat. Und nachher, wenn es denn dann geklappt hat, ist halt die Euphorie umso größer.
Ein Marathon, und sei er noch so gut vorbereitet, kann total schief gehen. Das hat auch Jan Fitschen in seiner Karriere erlebt.
Dieses eine Rennen zum Beispiel, ich wollte mich für die Olympischen Spiele qualifizieren in Düsseldorf beim Marathon, ja. Und dann war aber im Prinzip schon nach 2 Kilometern klar, das Bein tut so weh, das funktioniert nicht mehr. Ne? Und deswegen, ich glaube, auch das ist ein verbindendes Element. Es wird kaum einen Marathonläufer geben, eine Marathonläuferin geben, die nicht genau dieses Gefühl auch schon hatte. Ich habe viel investiert, ich habe mich vorbereitet und dann hat's nicht geklappt. Und ja, ist ein schwacher Trost, aber so ein Training war ja nie umsonst. Du hast ja immer was quasi auf dein Sparbuch eingezahlt, das du auch später noch abrufen kannst, auch wenn es jetzt nicht der Tag war. Aber für deinen nächsten Marathon hast du die Trainingskilometer trotzdem in den Beinen, hast Erfahrung gesammelt. Und bist dann vielleicht eben beim nächsten Mal noch leichter, noch besser, noch schneller unterwegs.
Ja, also mein Name ist Thomas Klatt. Ich bin evangelischer Theologe und arbeite seit gut 30 Jahren als freier Journalist und habe das Laufen eben für mich entdeckt als Ausgleich zu meiner beruflichen, rückenschädlichen Tätigkeit und habe es bis heute nicht bereut. Ich bin 60.
Thomas ist ein Kollege von mir. Wir kennen uns schon lange vom RBB und haben schon oft über unsere Liebe zum Laufen gesprochen. Wir treffen uns in seinem Büro in Berlin-Pankow. Neben der Eingangstür stehen blaue Laufschuhe, denen man ansieht, dass sie viel benutzt werden. Nach unserem Gespräch will er das schöne Frühlingswetter nutzen und ein Läufchen machen, erzählt er mir.
Meine Standardstrecke sind 15 Kilometer, das ist hier raus, Bürgerpark, Schönholzer Heide und wieder zurück ist die 15 Kilometer Strecke und wenn meine Frau mich begleitet mit dem Fahrrad, dann haben wir eine 20 Kilometer Strecke nach Hermsdorf raus. Das ist noch schöner, dann läufst du durchs Tegeler Vlies, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und dann gibt's dann zur Belohnung immer ein Essen beim Chinesen in Hermsdorf.
Thomas' erster Marathon ist fast 20 Jahre her. Ein anspruchsvoller Kurs, der Brockenlauf im Harz mit vielen Höhenmetern. Besonders die letzten Kilometer waren schwer.
Das Gefühl war erstmal, ich habe furchtbare Bauchkrämpfe, Magenkrämpfe, also zwischendurch, also es ist ja mal so ab Kilometer 30, 33, da setzt ja dann die Krise ein bei vielen, bei mir auch. Und das Gefühl war, ich mache das jetzt, ich will durchhalten. Und das Gefühl ist, ich schaffe das und ich habe es geschafft.
Bevor Thomas mit dem Laufen anfing, hat er überhaupt keinen Sport gemacht, erzählt er. Und zwar seit seiner Kindheit.
Denn da hatte ich im Grunde nur Sportlehrer, die mir den Sport ausgetrieben haben. weil die dann nur mit Stoppuhr standen und das hat keinen Spaß gemacht, sondern es war rein Stoppuhr, rein irgendwelche Ergebnisorientierte. Und kein Sportlehrer hat mir mal beigebracht, dass Sport auch Spaß machen kann, beziehungsweise dass es sinnvoll sein kann. Also deswegen, ich war völlig Sport abhold und wollte nie Sport machen, weil alle Leute, die Sport gemacht haben, waren mir äußerst unsympathisch, angefangen eben mit diesen besagten Sportlehrern.
Mit Ende 30 bekam Thomas Rückenprobleme. Ein Masseur gab ihm den Tipp, zum Ausgleich zum vielen Sitzen laufen zu gehen. Für Thomas, der als Freiberufler immer wieder mit Durststrecken zu kämpfen hatte, brachte das Laufen noch einen weiteren Vorteil.
Der Trick war eben, wenn du schon keine Aufträge hast, dann mach wenigstens Sport, damit du abends das Gefühl hast, du hast furchtbar viel gemacht. Und das hat auch wunderbar geklappt in der Anfangszeit, wo man ja erstmal nicht so viele Aufträge hat. Und dann ein Freund von uns aus München, der ist totaler Marathonläufer, also der läuft auch Ultra. Und der sagt, Thomas, wenn du 10 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 20 Kilometer laufen. Und der hat mich erstmal auf die Idee gebracht zu sagen, hey, da gibt's doch diese unendlich vielen Wettbewerbe und Marathon.
Manchen geht es bei einem Marathon darum, ihre Zielzeit zu verbessern. Anderen geht es mehr um die Gemeinschaft, die bei so einem langen Lauf entstehen kann.
Also ich bin ein Genussläufer, also jetzt beim letzten Lauf, beim Rennsteiglauf, dann mache ich währenddessen ganz viel Fotos und Videos und will einfach diese Thüringer Wald, ist ja auch eine besondere Landschaft, das einfach genießen. Und andere machen das auch so, da war letztens so eine Frauentruppe, die beim Marathonlauf Fußball gespielt haben. Das fand ich auch total cool. Die hatten einen Ball mit und haben sich beim Laufen immer den Ball zugespielt. Solche Leute finde ich total klasse, die entspannt sind und Spaß dabei haben. Und wenn dann so ein hoher Stressfaktor und Leistungsfaktor dazu kommt, dann denke ich, dann bin ich wieder wie bei meinem Sportunterricht, wo der Lehrer da nur mit der Stoppuhr stand. Das ist einfach doof.
Trainingstagebuch. 24 Kilometer, das war jetzt ganz schön anstrengend. Das ist jetzt so die Frage, warum man das eigentlich alles macht. Naja, der nächste Lauf wird wieder besser.
Als ich eine heiße Dusche, eine Banane und eine Packung Kekse später erledigt auf dem Sofa liege, komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wie soll ich es bloß schaffen, in ein paar Tagen fast das Doppelte zu laufen? Das für den Folgetag von meiner Lauf-App angesetzte Training lasse ich weg, weil mir von dem langen Lauf noch das Knie wehtut. Trotzdem laufe ich in dieser Woche insgesamt über 60 Kilometer. Das hat Folgen. Ständig bin ich am Essen, um die verlorene Energie wieder aufzufüllen. Und ich bin müde. Sehr müde. Bei einem Comedy-Abend in Berlin schlafe ich auf meinem Klappsitz ein. Trotzdem, auch wenn sich nicht jeder Lauf gut anfühlt, hinterher habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Der Sportpsychologe Oliver Stoll von der Universität Halle hat dafür eine Erklärung.
Wir fühlen uns in der Regel immer besser nach dem Laufen als vorher. Wir kennen das auch unter dem Begriff Feeling Better Phänomen. Und dann eben auch die Überlegung, dass wir unseren Selbstwert steigern können, damit also eine positivere Sicht auf uns selbst bekommen.
Trainingstagebuch, Wettkampftag. Ich habe es geschafft, aber das war einfach wahnsinnig anstrengend.
Nach 16 Wochen Training und 42 Kilometern bin ich im Ziel. Die erste Hälfte der Strecke lief super. Dann wurde es zäh. Die letzten Kilometer taten richtig weh. 4 Stunden und 10 Minuten hat mein Marathon in Leipzig gedauert. Erleichtert und glücklich, mit meiner Medaille um den Hals, dränge ich mit anderen Läufern zusammen in die Straßenbahn. Da sitzt ein Kind und sagt zu seiner Mutter, guck mal, da sind die Marathonmenschen. Und ich denke, dafür hat sich das Ganze doch gelohnt. Heute bin ich ein Marathonmensch.
Vera Kröning-Menzel hat's geschafft. Sie ist den Marathon in Leipzig gelaufen. Um Qual und Euphorie ging es in der letzten halben Stunde. Vom Dunkel ans Licht ist unser Thema den ganzen Tag heute im RBB 24 Inforadio. Nachzuhören auf inforadio.de und mit der Inforadio-App. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Erkner und Rüdersdorf ist nach einem Unfall die Standspur gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest gibt Stau mit 30 Minuten Verzögerung. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten Verzögerung. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Stau plus 45 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau plus 10 Minuten. Zudem steht ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der linken Spur. Stadtverkehr Berlin, A100 der Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Baustelle in Höhe Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. A103 Abzweig Zehlendorf Richtung Schöneberg. Am Tunnel Feuerbachstraße sind nach einem Unfall die mittlere und die linke Spur gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht schon bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Das sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Dort beriet er zum ersten Mal mit europäischen Spitzenvertretern über eine Friedensperspektive. Auch Deutschland war beteiligt. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Schon jetzt kämen jeden Tag 400.000 kleine Paketsendungen aus China nach Deutschland. Thomas Kuhlmann.
Das müsse jetzt schnell wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden, fordert Merz in dem Interview. Denn, sagte er, bei Billigware aus China fehlten oft Gesundheitsschutz und Produktsicherheit. China produziert weiter viel Billigware, die in den USA durch die Zollaufschläge aber nicht mehr billig ist. Folge dürfte sein, dass China versucht, mehr nach Europa zu exportieren.
Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr zugenommen. Es habe 2024 etwa 3.300 körperliche Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Das sind knapp 6% mehr als im Jahr davor. Betroffen sind demnach unter anderem Zugbegleiter, Reinigungskräfte und Kundenberater. Lutz sagte, die Bahn sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. In Istanbul werden heute die ersten Demonstranten vor Gericht angehört, die gegen die Festnahme des Oberbürgermeisters İmamoğlu protestiert haben. Neben 8 Journalisten sind es vor allem Studierende. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Insgesamt sollten heute 189 Personen vor Gericht erscheinen. Für die Hälfte wurde die Anhörung verschoben, laut dem Oppositionssender Halk TV, weil der Gerichtssaal zu klein war. Bei denen, deren Anhörung heute stattfindet, handelt es sich überwiegend um Studierende. Die Staatsanwaltschaft wirft vielen von ihnen Verstöße gegen das Versammlungsrecht vor, manchen illegalen Waffenbesitz und anderen Aufstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Insgesamt wird gegen 819 Personen ermittelt.
Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten